Was geht ab, was geht down? Ich bin Curly, ihr seid bei Teruan Adiletten und heute ist es endlich soweit. Folge 2 von Roland Wehlich, dem Blaufränkisch-Boss, ist am Start. Ihr habt alle auf Social Media danach gefragt. Jetzt geht's los. Viel Spaß dabei.
Wir trinken jetzt St. Georgen 2020. Grüße mit Lena aus dem Burgenland.
A serious wine from a gorgeous place.
Genau.
Was ist ein serious wine?
Was ein serious wine ist?
Ja.
Also ich kann jetzt die Geschichte zu dem Wein. Und die Geschichte zu dem Wein ist genau das, was ich vorher versucht habe zu formulieren. Wir haben mit großer Akribie auch Weingärten, die am, sozusagen rund um Eisenstadt, also in dem Fall von St. Georgen, stammen, sehr spezielles Terroir auf Kalk- oder Muschelkalkböden, wo es viel Veltliner gibt. Also grüner Veltliner war lange Zeit die meistgepflanzte Rebsorte im Burgenland und das hat einfach nur damit zu tun, dass wir ganz rasch kolonialisiert wurden, als Burgenland wurde 1921. Das ist das große Weinland, das die Freunde aus Niederösterreich und aus Wien sehr rasch erkannt haben. Es wurde viel grüner Veltliner gepflanzt und wir waren Rohstofflieferant für Niederösterreich. Das ist Trauben- und Weinlieferant, also Wein aus dem Gebinde. Das führte dazu, dass es sehr rasch zum meistgepflanzten Rebsorte wurde. Es ist noch immer die meistgepflanzte weiße Rebsorte. Und die wenigsten haben aus dem grünen Veltliner was gemacht. Und wir haben das gefunden und ich dachte, das Terroir ist interessant. Also diese Kalkböden, ähnlich wie wir es jetzt sozusagen in Chablis hatten vorher. Und versuchen das auf eine andere Art und Weise darzustellen, dieses Terroir leben zu lassen, mit dem Resultat, dass wir dann diese Prüfnummer nicht bekamen. Mhm. Das heißt, meines Erachtens, und das wurde auch von vielen so bestätigt, atmet der Wein ganz viel Herkunft, Salzigkeit, Mineralität. Aber
das merke sogar ich.
Ja, aber er wurde bestraft, ist nicht herkunftstypisch, nicht sortentypisch, nicht jahrgangstypisch, fehlerhaft und durfte sozusagen nicht Burgenland und auch nicht St. Georgen draufstehen haben. Das hat begonnen, wir hatten immer wieder Schwierigkeiten und dann habe ich gekämpft darum, habe das nochmal eingereicht, nochmal und dann habe ich gesagt, es ist Schluss, ich mache das nicht mehr. Und mit dem Jahrgang 13, wo ich überzeugt davon war, dass das 13 war ein ganz großer Jahrgang, wie ich meine, ich habe die Etiketten drucken lassen und dann kam die Ablehnung und dann war ich ein wenig erbost und habe das dann sozusagen im ersten Anflug habe das geschwärzt. Also so wie damals war es echt das Zensurempfand. Habe außer S und G von St. Georgen habe ich alles andere geschwärzt, das nicht draufstehen darf.
Da hat man richtig viele Flaschen damals noch.
So richtig Berlin-Style. Das Etikett sieht sehr Berlin aus.
Hat super ausgeschaut.
Ja, das war jedes Etikett war so mit einem Original, weil es wurde händisch geschwärzt.
Geil.
Und es war ein eindeutiges Symbol. Dann haben die Leute gesagt, hey, cool, das ist ein tolles Marketing-Schmäh. Und so. Also, genau, das ist überhaupt kein Marketing-Schmäh. Total serious. Also, ich bin total ernsthaft, was das betrifft. Und dann habe ich gedacht, ich muss was anderes machen nach 3 Jahrgängen und habe dann sozusagen in einer Nacht- und Nebelaktion habe ich so ein neues Etikett entwickelt und habe gedacht, ich muss irgendwas finden, das so ähnlich von der Buchstabenfolge, so wie es St. Georgen. Und da kam ich auf Serious Gorgeous. Also 2 Superlative in sehr unterschiedlicher Ausprägung. Und ich fand das ganz, also Serious Wine ist für mich ist es noch immer das geflügelte Wort für Weine, die einfach ganz starken Herkunftscharakter haben, die in einer bestimmten Art und Weise produziert. Der Chablis, also wir haben nur Serious Wine heute hier, glaube ich. Das ist für mich Serious Wine. Und Gorgeous hat das ist so der Ausdruck von Fülle, das ist so ein bisschen Schlaraffenlandwort, finde ich, Gorgeous im Englischen. Großartig. Gorgeous sagt mehr als großartig. Das mochte ich. Und habe das so hingeschrieben. Und drunter habe ich dann auf Englisch auch die Ablehnungsgründe dazu geschrieben. Also dass da waren durchaus auch heftige Worte dabei. Also die ignorante und inkompetente Panel, dass das verkostet, nicht in der Lage ist, das so zu sehen. Und das war echt eine Kritik an diesem System, weil ich glaube, dass auch heute das System falsch ist. Zwischenzeitlich hat sich was verändert. 2020 war, den wir jetzt im Glas haben, war der erste Jahrgang, wo wir die Prüfung wieder bekommen haben. Keine Ahnung, war es Zufall oder ist es...
Was ich jetzt witzig finde, weil im Punkt der Sauberkeit, so wie es wie man Weine kennt, die da reibungslos durchkommen durch die Prüfnummer, das ist schon sehr fordernd und hat eine sehr eigene Aromatik, finde ich. Ne?
Aber es hat eine Aromatik, weil die Weine sind nicht geschönt. Sie sind spontan vergoren. Das ist eine ganz grobe Filtration, weil ich das so mag, weil ich finde, der Ausdruck ist besser, wenn es eine leichte Filtration hat. Ansonsten ist es so, die Weine brauchen Zeit. Wenn du den Wein aus 2013 oder 2015 jetzt nimmst, das ist glasklar, an den ganz starken, diese Blüten, die Salzigkeit ist noch massiver und also noch viel. Die Weine brauchen einfach Zeit, würde ich damit sagen. Wir reichen die Weine spät ein, aber irgendwann müssen wir es einreichen. So. Und jetzt sage ich nicht, dass jetzt, ich will jetzt gar keine anderen Produzenten blamen, dass sie das so oder so machen. Aber weißt du, wenn jeder Junkerwein oder Imprimeurwein, der dann im November in die Flasche vergewaltigt wurde, wo wir wissen, dass das möglicherweise nach einem halben Jahr mausetot ist, problemlos, nein, eine Prüfnummer, problemlos eine Prüfnummer bekommt, die dann einen Wein darstellt, der so ein bisschen limonadenhaft einhertorkelt, dann finde ich, es ist ein Sakrileg, wenn Weine, die handwerklich gemacht sind, mit großem Aufwand, junge Winzer, die sich gegen ihren Vater durchsetzen, dass sie was Neues machen und dann bestraft werden von einer inkompetenten Verkostungsjury. Das ist Himmelschreien, das geht einfach nicht. Wir müssen mit der Zeit gehen, die sollen hinausgehen und schauen. Es gibt Zeichen am Horizont, es gibt Veränderungen. Sie haben gesehen, dass die Weine nachgefragt sind in der Welt. Nicht nur meine, sondern andere. Und sie sehen, dass das keine Prüfnummer hat. Und wenn es keine Prüfnummer hat, darf nicht Burgenland draufstehen. Und es ist eine Schande, wenn mit einige der besten Weine aus dem Land nicht die Herkunft draufstehen.
Und das Lustige ist ja, dass es ja meistens den besten Produzenten passiert, dass die plötzlich kann.
Ja.
Also aus meiner Sicht jetzt, ich bin ja nicht jetzt
oftmals, auch, ja. Oftmals.
Aber das ist ja immer dieselbe Riege, die auf einmal dann komisch Landwein füllen, was
nicht mehr draufsteht. Und ich glaube, dass wir eine historische Chance jetzt haben mit dem Burgenland in einer veränderten Gesetzgebung, die jetzt vielleicht diskutiert wird. Also eine Veränderung der Herkunftsbezeichnungsideen. Wir haben jetzt so verschiedene Appellationen, wie schon Leitnerberg und Mittelburgenland und so weiter, die eher teilweise schwierig sind. Und ich glaube, dass jeder von seinem hohen Ross heruntersteigen muss und versuchen, die Essenz zu erkennen. Und die Essenz ist Burgenland und es ist ein gemeinsam. Wir sind ein ganz kleines Land, das nicht der Nabel der Weinwelt ist, aber wir können mit einige der besten Weine der Welt produzieren. Und das können wir, das müssen wir darstellen. Und da muss es Commitments geben. Und das Commitment muss heißen, dass wir jetzt sozusagen in einem Boot sitzen und dass wir versuchen können, dass wir diese komische Gesetzgebung mit der Prüfnummer, mit der Prüfnummerverkostung endlich über Bord kippen und alle an Bord holen. Dass es eben keine Verkostung mehr gibt, dass wir ein DRC Burgenland haben, das, wo alle gängigen Rebsorten drinnen sein können, die wir jetzt so haben. Und dass wir dann sozusagen die Ebenen, die wir eingezogen haben bis jetzt, die DRCs, die es jetzt gibt, Leitnerberg, Mittelburgenland, dass die als Begrifflichkeit erhalten sind, aber nicht als DRC-Struktur.
Irgendwas anderes ausgrenzt quasi.
Ja, also so wie es der Côte d'Or und der Côte Nuit in Burgund gibt zum Beispiel, die nicht DRC-affin sind, sondern die sind einfach drüberstehen als Begriffe. Sie haben ja die ganzen Verwaltungen und so weiter und Tourismus da angedockt. Das können sie weitermachen, ist okay. Aber dass wir Burgenland DRC haben und dann gehen wir direkt in die Dörfer. Vom Süden bis nach Norden, so viel gibt es dann auch nicht. Und am Ende des Tages muss jedes Dorf und jeder Winzer sich sowieso selber darstellen. Und dann gehen wir von den Dörfern von mir in die
Lagen. Zumindest nicht so viel die guten Wein produzieren.
Stimmt genau, schon. Genau. Wir sind ja unser stärkster Regulator. Wir müssen ja das, was wir produzieren, draußen in der Welt auch abliefern. Und wir müssen unsere Kunden finden und die Kunden auch binden an unsere Produkte. Das ist schwierig genug. Wir brauchen keine Jury, die dann uns erklärt, dass dieser Wein fehlerhaft ist oder nicht fehlerhaft. Das ist lachhaft. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Das muss man ändern. Und wir haben eine echt große Chance, dass wir das alles einbinden, indem wir das weglassen. Es gibt nur mal eine Analyse. Wenn irgendwas negativ ist, können wir das untersuchen. Aber ansonsten wäre es eine große Chance in Richtung Zukunft. Und das wäre, die Leute würden aufschauen. Das wäre etwas, eine gute Botschaft aus diesem Land, wie ich meine, für alle Beteiligten.
Und was wäre jetzt in zwei Sätzen oder drei gesagt der größte Unterschied für einen Winzer, wenn es dieses DRC Burgenland gibt im Vergleich zu jetzt?
Dass wir einen Teiler hätten für alle, der funktionieren würde. Wir haben jetzt Systeme, DRC-Systeme, die nur einen Teil herausnehmen, extrapolieren. Was weiß ich, wenn ich einen Leiterberg hernehme, dann ist es mit vier Rebsorten oder Zweigen, vier roten, glaube ich, und ein paar weißen, dann ist es nur ein Teil. Die Leute machen halt, die machen Cabernet Sauvignon Merlot-Verschnitt, die machen Sauvignon Blanc, die machen einen Muscat und dann machen sie einen Leiterberg. Und dann machen sie einen Naturwein und dann machen sie nur das. Und manche machen da auch einen Golzer Wein oder so irgendwas, keine Ahnung. Also es ist einfach nicht logisch nachvollziehbar für den Konsumenten. Wenn wir sowas einziehen wollen, wenn wir über Herkunftsstrukturen reden, dann muss uns bewusst sein, dass es die ganze Herkunft implizit mitdenken muss. Und nicht nur einen kleinen Teil. Das heißt, wir machen einen Tagwein. So hat es ja angefangen. Ein Weinviertel DRC als Grüner Veltliner. Ja. Und was ist mit allen anderen Rebsorten? Was ist mit Weißwürzigen im Weinviertel? Funktioniert nicht. Man muss auch verstehen, dass das Burgenland historisch und kulturell anders gewachsen ist als alle anderen Weinbauregionen im Burgenland, in Österreich, Entschuldigung. Und dieses Anderssein, die Chance besteht, dass wir das jetzt darstellen.
Aber es ist ja, also generell Österreich mit 50.000 Hektar, allein Burgenland, ich weiß nicht mittlerweile, wie viel DRCs, es ist halt sehr, sehr kleinpartiell und sehr, sehr kompliziert zu verstehen für jeden. Also es soll alles ein bisschen einfacher machen. Aber tatsächlich, für mich macht es die Sache nicht einfacher. Manchmal hat man das Gefühl, dass wir der DRC erfunden für drei Winzer, die jetzt irgendwo einen komischen Wein machen. Und weil sie wichtig sind, gibt es dann ein DRC, ein passendes dazu. Und
also klar. Ich weiß ja nicht, wie viele Winzer es gibt, deren ganze Produktion als sogar heute schon in alle komplizierten, komplexen DRC-Strukturen, die gebaut wurden, anwendbar sind. Also ich glaube, es gibt nicht viel. Ich weiß, dass meine Weine können alle sofort DRC-Weine sind. Also ich mache Weine, die ganz stark in dem sind. Die Leute fragen mich dann ganz zu Recht, wieso ich dann nicht da drin bin, weil ich finde, das ist kontraproduktiv. Ist, weil viele, und das ist jetzt auch ganz wertfrei formuliert, Menschen, die jetzt DRC-Mittelburgenland kaufen, und dann von mir einen Wein bekommen würden, werden möglicherweise enttäuscht davon, weil sie was anderes suchen.
Ja,
jetzt sage ich, dass DRC Mittelburgenland möglicherweise ein Herkunftsproblem hat, weil DRC Mittelburgenland nicht wirklich Herkunft abbildet, sondern den Weinstil abbildet. Nicht alle, aber manche. Das ist bis zu einem gewissen Punkt fair, aber dann frage ich mich, wozu brauchen wir dann Herkunftsmarketing? Wozu machen wir das, wenn wir eigentlich dann nur stilistische Darstellung machen? Also wir stehen im Burgenland als ganzes Gebiet, sozusagen am Scheideweg, ob wir Weine wollen, wo der Ort selbst den Stil vorgibt oder wo der Ort dem Stil folgen muss. Das heißt, wo es um einen Weinstil geht, den wir jetzt dann, wie es gerade kommt, nacheifern. Das ist natürlich ein verhängnisvoller Weg, weil Wein ist so ein langzyklisches Produkt. Zeit ist eines der wesentlichsten Faktoren in Wein. Das heißt, es kann dir leicht passieren, wenn du dann die Meute dann den nächsten Trend nachjagst, du schon wieder zu spät bist. Also wenn du immer noch hinterherläufst, bist du immer zu spät. Und das ist natürlich auch der Tod einer Weinkultur, weil sozusagen alles, was an Individualität passiert, verloren geht. Das heißt, wir sind gut beraten, dass wir bei dem bleiben, was wir sind und das darstellen, was wir sind. Das ist Herkunftsmarketing. Deshalb verstehe ich nicht, wieso man Herkunftsmarketing auf Weinen macht, auf Basis von Weinen macht, die eigentlich wenig mit Herkunft zu tun haben.
Ich wollte noch eine meiner Lieblingsfragen stellen, die ich ab und zu stelle, und da bin ich draufgekommen bei...
Warum gibt es kein Kabinett?
Ja, erstens.
Das gab's mal.
Er gibt's immer noch hier bei uns. Hidden Treasures, ja, da dachte ich ja als erstes an so eine Schatzkammer. Wir waren ja vor kurzem bei den Deals und sind dadurch die diversen Weinkeller mit ihren kleinen Schatzkammern gelaufen. Und ich habe ja auch gehört, du trinkst ja auch gerne mal die eine oder andere große Flasche. Bist du so ein richtiger Sammler? Hast du so einen krassen Keller oder trinkst du immer gleich alles weg, was du kriegst? Oder?
Ja, ich bin kein krasser Sammler, aber ich kaufe viel und gern Wein von Kollegen, die mir zusagen oder die Weine, die mir zusagen, und neige dazu, die Weine natürlich dann oftmals auch zu früh zu trinken. Und ich sage oft den Kunden, wenn sie sagen, ja, und die haben den Fehler vor, aber ihr müsst so viel kaufen, dass ihr über die Jahre kommt, dass ihr dann, wenn der Wein reif ist, wenn er richtig am Punkt ist, zumindest noch eine Flasche davon habt und den sozusagen in seiner vollen Grandezza erleben könnt und dann euch selbst bemitleidet, dass ihr viel zu wenig gekauft habt vorher. Ich muss gestehen, dass ich selber ständig Opfer von dieser Situation wäre. Und also gerade bei meinen Dovis heißt, die Vorräte schwinden dahin. Und das war früher mein Weihnachtswein. Da habe ich immer so, jedes Weihnachten gab es eine Flasche Leclos, die ich dann getrunken habe. Die Kinder waren klein. Zwischenzeitlich sind die Kinder erwachsen und trinken mir viel zu viel von den Leclos zu Weihnachten weg. Und jetzt bin ich auf der Suche nach einem neuen Weihnachtswein, weil meine Leclos nicht mehr vorhanden sind. Aber ich sammle gern Wein, aber es ist nicht so, dass ich jetzt ich trinke sie auch und ich denke dann oft da nicht nach und mache eine Flasche auf. Und wenn es dann passt, und das ist auch einer der schönen Dinge bei Wein oder bei weinlaunigen Abendgesellschaften. Da geht man halt zu einer gewissen Stunde noch in den Keller und macht halt was auf, was man, wenn man ganz bei Sinnen wäre, nicht gleich aufmachen wird. Ja, aber das ist auch gut so.
Ja, voll. Auch mit Kultur weiter. Du hast ja noch einen Wein gewünscht, worüber ich mich sehr gefreut habe. Hm? Der Herr Sir hat nämlich nicht selber eingekauft, er hat einkaufen lassen.
Ja, richtig. So.
Ich check sicher nicht mit einem Koffer ein, von Wien nach Berlin.
Hab ich nicht so gesagt. Ich habe gesagt, es ist ein bisschen kompliziert. Wenn wir das, ich habe eine Idee zu Weinen. Ich hätte die Weine zu Hause gehabt oder ähnliche. Ich hätte sie auch mitgenommen, aber ich hätte es mit dem Koffer, mit dem Flugzeug mitnehmen müssen. Weil die Information natürlich dann auch zu spät kam von den Organisatoren, dass ich Wein mitbringen sollte.
Jens.
Im letzten Urlaub, ich glaube, die Geschichte habe ich schon erzählt, haben Lou und ich einen eigenen Koffer gekauft, weil wir ein Weingeschäft gefunden haben, was diverse Weine unglaublich günstig gab.
Ja, stimmt, das hast du erzählt.
Dann haben wir uns einen extra Koffer mit Übergepäck quasi.
Aber mal kurz, kann man das einfach machen, so für einen Flug auch große Flaschen einfach in den Koffer packen? Was muss man dabei beachten? Muss ich da irgendwie Socken neben dran stopfen oder kann ich die einfach da reinballern?
Ja, immer einwickeln. Also in so eine Verpackungsfolie am besten in diese, die dann so aufploppen.
Okay.
Mhm. Es gut gibt einpacken. Aber auch so. Schaut, dass da kein Brand gibt, dann könnten wir Werbung machen dafür. Mhm. Also wenn es irgendeinen Brand gibt.
Es gibt einen Brand, ich kenne den Brand, der so
geile macht. Flaschen verpacken. Die sollen sich bewerben.
Ich kenne eine Kofferfirma, die das macht und die müssten uns jetzt viel Geld bezahlen, dass wir das hier droppen würden.
Bitte melde dich.
Das ist übrigens eine Firma, die durchaus auch im Weinsektor tätig ist. Gell?
Ja, interessant.
Der T&A-Weinkoffer kommt.
Was soll es geben? Ich habe jetzt übrigens auch aufgehört, um ein kleines lustigeres Nebenthema jetzt zu droppen. Ich bin nicht mehr Nasenspray abhängig.
Laber.
Ich habe es geschafft jetzt, ich bin weg. Und eine Apothekerin hat mir den ultimativen Tipp gegeben, also für alle zu Hause, die auch
welchen?
Die Abhängigkeit von Nasenspray haben, das ist super, nur ein Loch einsprühen. Damit du Luft kriegst. Du sprühst immer nur eins, weil eins reicht, um lässig Luft zu kriegen. Und das andere wird dann automatisch abgewöhnt. Und wenn du dann durch das andere, wenn das abgewöhnt ist, das dauert circa 3 bis 4 Tage, je nach Schleimhaut, dann ist das eh frei und dann kannst du auch das andere dann abgewöhnen. Und dann nimmst du noch so zusätzlich ein bisschen Nasentuschen etc. Okay. Und dann läuft das. Hast du das Problem auch, Roland?
Interessantes Thema. Ich war für alles gewappnet und vorbereitet, was mich hier erwarten wird. Und deshalb habe ich, wie gesagt, extra nicht hineingehorcht vorher, damit ich nicht irgendwie prepare, weil so wie meine Weine sehr pur hinüberkommen wollte. Das ist ja mein Naturell. Aber für das war ich nicht vorbereitet, für Nasenspray-Diskussion. Aber wenn wir schon dabei sind, ich hätte eine Frage an den Curly.
Ja.
Wirst du mir dann nachher vielleicht die Adresse deines Friseurs geben, weil ich hätte auch gern so eine Frisur wie du.
Ja, klar. Also, ja, ich hatte heute Morgen noch Schiss, dass die scheiße aussehen, aber immer wenn ich gar nichts mache, dann sehen die immer am besten aus. Das ist irgendwie, da habe ich echt Glück.
Ich finde, die schauen immer gleich aus bei dir.
Ja, ich habe tatsächlich auch jetzt gerade einen neuen Friseur gefunden bei mir gegenüber, die machen immer noch so nice Kopfmassage dann, das ist richtig geil.
Ich finde, das hätte ich immer schon gern gehabt, diesen Look, und den muss ich jetzt noch auf meine alten Tage mir. Glaubst du, dass der das schafft, dein Friseur?
Oder? Ja, selbst auf jeden Fall. Der ist in der Türkei, mein Friseur, der schafft das auf jeden Fall.
Aber dir ist das so Frisur wie Weine, rar, nicht? Oder Haare wie Weine, rar.
Was willst du genau damit zum Ausdruck
kommen? Eigentlich gar nichts. Ne? Ich weiß, wenn er Felix so nachfragt.
Okay, von Nasenspray zu Sherry.
Sherry.
Der Sherry-Boss wieder Sherry. Back im Game.
Ja, mir hat das gewundert. Ich habe mich sehr gefreut, dass du nach Sherry gefragt hast. Weil wir alle ja eh schon wissen und ich das bei fast jeder Folge droppe, ja, ich liebe Sherry.
Will ich so Sherry-Boss?
Wirklich? Ich wusste das nicht, nein.
Naja, der ist sehr Sherry-affin.
Ich finde halt, und es schließt ja ein bisschen der Kreis vielleicht auch mit den anderen Weißen, die wir hatten, von Docker oder das Burgenland, über Chablis, also alles Weine, die eher so im nördlichen Kontext sind, auf Böden, die sehr ausdrucksstark sind, Weine, die sehr stark Mineralität, Salzigkeit und Charakter transportieren, ist es hier auch ähnlich. Also ich finde es großartig, dass dort unten, und sei es der einfachste Tio Pepe in millionenfacher Auflage, noch immer diese Albarissa, glaube ich, heißen die Böden, diese Kalkmineralität, Kreidemineralität transportieren. Weil es eine Idee ist zum Ausbau, die sich natürlich über die Jahrhunderte entwickelt hat, aber noch immer unter gewissen Bedingungen funktionieren muss, zum Teil zumindest Flor, Fasslager und so weiter. Und am Ende kommen Weine raus, die Charakter haben. Hier in dem Fall ist es ein Wein, der besonderen Charakter hat, weil es auch ein Revoluzer ist und die Jerez-Weinwelt ein wenig auf den Kopf gestellt hat mit dem, was er tat oder noch immer tut. Tatsächlich ist es ein, also Luis Perez, ein außergewöhnlicher Wein von einem außergewöhnlichen Terroir, mit Sicherheit ein außergewöhnlicher Winzer. Und ich finde, es ist ein großes Erlebnis. Und gerade der Kontext und die Idee, den Bogen, den wir vorher gespannt haben, mit Kultur und Wein, findet hier seinen Ausdruck. Eine Weinkultur, die sich da in diesem südlichen Eck Spaniens, in Andalusien, über Jahrhunderte hinweg entwickelt hat und noch immer aufrecht ist, teilweise ein bisschen in Vergessenheit geriet, ein wenig ins Schattendasein, aber trotzdem immer noch existiert und weiter existieren wird. Großartig. Chapeau.
Ist dieser Luis Perez nicht dein Lieblings-Sherry-Producer, wenn ich das richtig
erinnere? Ja, schon. Ja. Also Willi heißt die jetzige Generation.
Willi?
Willi Perez, ja.
Lava, nicht. Ja, wirklich, ist ja, nicht so. Dein Ernst. Ja, ja, ja.
Er heißt auch Willi.
Und wisst ihr übrigens, woher die Pedro Jiménez ist, ja auch eine Rebsorte, die ja. Unten, also ich weiß nicht, ob es erfunden ist, ob es eine gute Geschichte ist, aber wisst ihr, wo das herkommt, Pedro Jiménez, der Name? Also mir ist es erzählt worden da unten. Pedro Jiménez, das ist eine Rebsorte, die von einem Deutschen nach Andalusien gebracht wurde. Und nachdem sie nicht wussten, wie diese Rebsorte hieß oder heißt, haben sie sich einfach nach dem Peter Siemens.
Der Typ ist Peter.
Der Typ ist Peter Siemens und seine heißt diese Rebsorte Pedro Jiménez, logischerweise.
Der gute Peter. Das ist ja geil. Aber wie nice, das direkt viel geiler klingt, einfach auf Spanisch. Pedro Jiménez und vorher so Peter Siemens, servus, wie geht's? Nein, ich bin Pedro Jiménez. Schon ein bisschen geiler. Aber schreibt man den Willi mit I oder mit Y? Das ist
die, ich die denke mit Y tatsächlich.
Okay, dann geht es ja noch, da kann man
es. Aber das ist auch so einer, der ein bisschen, also das erinnert mich so ein bisschen an deine Story auch. Der Vater war über 20 Jahre der Chefweinmaker bei Domecq und der Sohn Willi ging nach Australien und wollte mit Sherry nichts zu tun haben, weil er irgendwie ein bisschen angepisst war auf die ganze Gegend, weil die Gegend um Jerez ist tatsächlich runtergewirtschaftet und das passierte genau wegen 3 bis 4 großen Bodegas, die halt alles kaufen.
Was heißt runtergewirtschaftet?
Industrialisieren. Ja, wirtschaftlich schaut es nicht so super aus, um Jerez, nicht? Alles runterwirtschaften, um selber relativ große Profite sich anzueignen. Und er ging nach Australien und wollte alles machen, nur keinen Sherry, weil so irgendwie Sherry-Schock. Und dann haben ihm die Australier halt die ganze Zeit gefragt, wie macht man Sherry? Und er war halt der eigentlich nicht über Sherry reden wollte. Und dann hat er sich dann doch irgendwie dafür zu interessieren angefangen, hat viel alte Literatur gekauft, gelesen, mit viel alten Leuten gesprochen und sich dann das doch angeeignet. Und ich glaube, ich habe es eh schon in ein paar Folgen erzählt, was der Hintergrund ist von Cabarrubia und Barajuela und so weiter. Und das ist eine spannende Geschichte, dass er jetzt selber das produziert und wahrscheinlich besser als alle anderen, nämlich Sherry, was er nie machen wollte, einfach aus Interesse von der Historie und von der Geschichte, wie das da passiert. Deshalb hätte ich auch tatsächlich mal gern den Tony Aguado hier im Podcast. Der arbeitet jetzt bei Pinado Picard und ist wahrscheinlich in Deutschland so der Spanien- und auch Sherry-Spezialist. Die importieren das jetzt und das wäre durchaus interessant, den mal hier zu haben.
Das ist einfach Luigi auf dem Etikett.
Stimmt, da ist ein kleiner Luigi auf dem Etikett.
Ja, aber es gibt ja auch, es gibt ein paar, die sehr hervortun. Also das ist Equipos Navassos, die grandios sind, die einfach alte Fässer aufspüren, die dann abfüllen. Auch die Kooperation, die sie mit dem Dirk Niebord machen. Also ja. Das sind alles ganz spannende Exemplare aus einer Region, die unglaubliches aufbereitet.
Das Lustige ist halt, dass die quasi keine Säure haben, aber trotzdem diese Frische in die Weine bringen. Ne? Ich meine, das hat so 15 Volumensprozent, das aus getrockneten Trauben produziert ist, aber trotzdem hat das Zug, ich meine,
das hat Frische, unglaublich.
Du denkst dann noch drüber, Flaschen zu trinken.
Aber da schließt sich der Kreis, da geht es um Herkunft, da geht es um Terroir. Das ist meines Erachtens sozusagen den Böden geschuldet. Das ist generiert eine andere Chemie in dem Wein oder Physik. Ich bin immer schlecht, das Ding auseinanderzuhalten. Es geht auf jeden Fall zum Beispiel auch um so technische Bezeichnungen wie pH-Wert. Mhm. Du hast einfach auf Kalkböden, Kreideböden wie in Chablis, Kalkböden wie im Burgenland, du hast aber deutlich niedrigere pH-Werte. Und das heißt, nicht, also analytisch sind die Säurewerte gar nicht so viel höher, aber sensorisch hast du ganz eine andere Struktur. Du hast immer Frische, du hast dieses zitronige, Zitronenzesten, Agrumen, Frucht am Gaumen, so leicht
Mandarinen. Du kannst entspannt arbeiten, weil du prinzipiell ein stabileres Material dazu hast, nicht?
Und mein Verdacht ist ja auch, ich weiß nicht, das ist jetzt so ein bisschen dilettieren, aber ich habe den Eindruck, dass die Winzer in anderen klimatischen Zeiten, also es gab Zeiten, wo es deutlich kühler war, gerade in Regionen auch wie Jura, das signifikant kühler ist jetzt als Jerez zumindest, aber auch in Chablis, also Grenzregionen wieder, schon kämpfen mussten, um den Trauben entsprechende Reife zuzuführen. Und dann hattest du diese Böden noch dazu, die einfach eine Schärfe, eine Säure entwickelten, die dann Stilistika entwickelt haben über die Jahre, wo sie Balance versucht haben zu finden in den Weinen. Auch in Jura mit Vangeon, also auch unter Flor und so weiter, die Weine bekamen Struktur und so weiter und Tiefe durch die lange Lagerung unter der Florschicht. Das ist hier auch so. Es ging immer wieder darum, den Kern deiner Herkunft zu verstehen zu lernen. Das geht über viele, viele, viele Jahre. Und dann sozusagen die Rebsorten, die zur Verfügung stehen, zu benutzen, als kulturelles Erbe, um dann Weine zu machen, die dem entsprechen. Und das ist die Faszination, Wein zu machen.
Bis heute. Hast du schon mal probiert, Wein unter Flor zu produzieren?
Ich habe es noch nicht probiert. Ich habe mich damit ein wenig auseinandergesetzt. Ich finde es super spannend. Ich finde, dass es bei uns in Burgenland nicht wirklich das Thema ist. Aber was mich schon interessieren würde, ist zum Beispiel in Tokaj, weil es da eine Tradition gibt dazu, da mich in die Richtung ein wenig umzutun. Also ich fände es jetzt spektakulär in einer Region, wo es nie gemacht wurde, wo es auch scheinbar nicht notwendig ist, das zu tun. Das zu versuchen, aber wo aus bestimmten Gründen die Notwendigkeit bestand, das auch zu tun, finde ich es dann spannend. Großartiger Wein, oder?
Ich finde das super.
Und ich finde trotzdem das Klimatische, wie gesagt, aus einem völlig anderen Eck kommt, stehen wir sozusagen in dieser Reihe an Weinen, die wir jetzt hatten, ist es dieselbe Idee von Wein, finde ich. Dieselbe Spannung, dieselbe Trinkigkeit, auch wenn hier viel mehr Alkohol die Rolle spielt, aber es ist am Gaumen dieselbe Saftigkeit und Salzigkeit.
Und dieses, saftig, ja. Vor kurzem einen Wein aus Deutschland probiert, der auch unter Flor hergestellt wird. Das war bei der Folge mit Frank Plasberg, Hart aber fair. Da hatten wir vom Liner Harvest Moon, Chardonnay unter Flor, war sehr gut. Und deine jetzigen Hidden Treasures Partners quasi, Lichtenberger González, machen einen sehr guten Fallschüssling. Der ist auch unter Flor, das ist Weltklasse.
Ja, kann man gut vorstellen.
Hoffentlich bekomme ich noch was, nachdem ich das getroppt habe. Nicht, dass das jetzt wieder jeder kauft. Horror. So, wir haben noch Gott sei Dank einen Rotwein. Zwar.
Cool. Soll uns der Wein nie ausgehen.
Ja. So wie die Folge. Soll die Folge ewig dauern.
Im Übrigen habe ich jetzt noch den Schluck von dem Lutzmannsburger in dem großen Burgunderglas, im 2018er. Die Weine brauchen einfach Zeit, die brauchen Luft. Also ist es unbedingt zu empfehlen, unsere Weine entsprechend mit Luft zu versorgen, bevor man es schluckt. Es zahlt sich aus. Völlig verändertes Aromenspiel, viel tiefer, viel ausdrucksstärker. Diese Rauchigkeit, die da mitschwingt. Ja. Also, wir haben nur zwei Rotweine, Willi, oder?
Ja. Wir fangen mit dem
Initiationswein für mich.
Ist das so?
Ja. Um den Wein bin ich in den 80er Jahren lange herumgeschlichen, bevor ich die erste Flasche dann erleben durfte, weil man es einfach nicht leisten konnte damals.
War das damals schon so teuer?
Nein, das war ich finde, wow, dass der Wein bis vor kurzem nicht sehr teuer war.
Finde ich auch.
Das
hat du jetzt, warst Groupier, was heißt, du hast das nicht leisten können? Nein,
damals war ich noch Student.
Ja, okay, so lange ist das schon. Ja.
Genau. Und mir hat Prima Vista die Etikette natürlich beeindruckt, diese farbenfrohe Wappengestaltung, die total schräg ist eigentlich. Und um dann später zu lernen, dass das von einem ganz außerordentlichen Terroir kommt, wir sind wieder in einem sehr, sehr kalkhaltigen Kontext. Mhm. Weiße Böden fast. Und das ist eine Familie, die das Mon Privato gibt es ja glaube ich als Lage gar nicht, sondern das ist ein Markenname. Mhm.
Wir sind in Castiglione Faletto, wir trinken gerade von Mascarello, nicht Bartolo, sondern
Pepe.
Mon Privato 2012.
Genau. Also für mich ist es mit das Allerfeinste, was es aus dem Biermond gibt. Das ist ein Wein, den man, also ich kenne die Jahrgänge von 85, 90 war unfassbar beeindruckend, 89. Und das ist immer ein Wein, der eine hellere Farbe hat. Und das ist ein ganz fein aromatischer, rote Beeren, Himbeer, Kirsche, alles da.
Ich glaube, der Legenden-Mon Privato war 78, als der mal irgendwie bei einer...
Das war der mir als Student, um den ich herumschlich, eine Zeit lang, und bevor ich mir dann endlich einmal leisten konnte, eine Flasche herausgerissen habe. Und das waren für mich, also die Mon Privato neben Giacomo Conterno, Montfortino, waren das sozusagen die ersten Weine, die mich ganz, ganz stark beeindruckt. Giacosa natürlich, also piemontesische Weine, ganz stark beeindruckt haben, die die Klassiker waren. Also es waren immer, die galten als Traditionalisten. Ich finde, dass dann sozusagen die nächste Generation der Barolo Boys, die aufbrach, um so Burgunder-ähnliche Weine zu produzieren, sich von dieser, wenn man davon reden will, von dieser Burgunder-Idee, also Finesse und Klarheit und Präzision, eher entfernt haben. Das waren sehr konzentrierte und intensive Weine im kleinen, viel neues Holz, kleines Holz, was. Für mich sind das die Weine, die Montfortinos, die Montprivatos, die Rinaldis.
Das ist schon das sind für mich alles, was man sich nicht mehr leisten kann.
Leider alles, was man sich nicht mehr leisten kann. Das ist
schon richtig. Beziehungsweise gar nicht kriegt.
Oder nicht mehr kriegt, ja. Das war alles nicht, also gerade Montprivato war bis vor kurzem durchaus erschwinglich. Aber es wird alles so absurd teuer und vor allem auch nicht mehr, ähnlich wie bei Chablis, Dovisa und Ravino. Dieser Abhof ist auch nicht so teuer, ist auch die sind nicht so teuer, Abhof, aber es einfach nicht mehr leistbar ist.
Ja. Also du kriegst es nicht mehr, weil kriegst eine
die
Menge
Verfügbarkeit
mehr,
ne? Gegeben ist. Und das ist ein wenig schade, aber ich freue mich für die Produzenten, dass die erfolgreich sind damit und das ist schon auch wichtig.
Das ist unglaublich zart, oder?
Ja.
Das ist mega, wow.
Und da geht es mir jetzt, wir haben halt das Thema Gerbstoff mal angesprochen, es ist ja heute so unbedingt en vogue, ganz frische und Anführungszeichen Rotweine zu trinken, was mir oft graust vor grünem Tannin. Ich könnte da ausflippen. Das ist das, was du gesagt hast, lieber 5 Sekunden. Verstehe ich schon, zu früh. Aber wenn heute alles brachial immer absichtlich zu früh gelesen wird, also grün, und dann von mir aus noch mit Rappen oder sonst irgendwas, da stellen sich bei mir die Haare auf. Weil wenn die Weine reifen, du hast dann nichts, du hast keine Substanz, du hast keine Struktur, du hast nur noch grüne, bitter Noten, die dem Wein zwar schon Frische verleihen, ja.
Green as green can be, absolut richtig, ja.
Du hast nichts mehr und deswegen, ich finde das oft, natürlich stehe ich auch nicht auf überreif, ja, aber nein, Gerbstoffqualität, ich würde das jedem empfehlen, einmal so, weiß nicht, gibt es sowas, Gerbstoff Tasting-Seminar wäre mal interessant.
Also am Ende des Tages ernten wir unsere Weine nach Gerbstoffqualität. Also das ist das, was wir suchen. Also physiologische oder phenolische Reife, wie es so schön heißt, Tanninreife. Also das ist das, was den Wein prägt. Vor allem bei Rebsorten noch mehr, die jetzt nicht nur viel Gerbstoff haben, sondern auch eine hohe Säure haben. Nebbiolo, Blaufränkisch. Wenn das dann nicht zusammenstimmt, das Eck, dann ist es ein Problem. Dann geht man her und kann das im Keller wegretuschieren, aber dann ist es eher so ein bisschen die Eunuchen-Variante. Also das ist dann eher wie Wine without balls.
im Keller retuschieren ist immer scheiße.
Und deshalb finde ich, großer Wein wächst immer im Weinberg und hier merkt man es wieder. Wir arbeiten auch ein bisschen mit Kämmen, mit Ganztrauben, aber nur in der Nuance, also ein wenig als Würze, wenn man so will, weil es immer sozusagen um die Gesamtbalance und die den Gesamtausdruck geht. Die Geschichte mit Frühernten und einfach, das hat ja einen Hintergrund. Da geht es einfach darum, einen bestimmten Stil, einen bestimmten Markt zu produzieren, um einen bestimmten Markt zu beliefern. Das hat ausgeufert. Wir haben sehr viel, also wir begonnen haben mit Moritz Anfang 2000 mit der aufkommenden nordischen Küche in Dänemark viel gearbeitet. Also wir haben ganz viel, ich kann mich erinnern, mein Importeur in Dänemark, der Sebastian, erzählt die Geschichte gerne, als er begonnen hat, 2004 die ersten österreichischen Weine zu verkaufen in Dänemark, in Kopenhagen, ging ein neu eröffnetes Lokal und hat dann vorgesprochen und die haben ihm erklärt, sie wollen da jetzt nordische Küche machen und dann hat der Sebastian gesagt, na viel Glück mit nordischer Küche und dann haben sie ihn gefragt, was er macht, er will österreichischen Rotwein hier verkaufen und hat er gesagt, na viel Glück. Also, und der Koch war der René Rezepi und mit dem Noma und die haben damals wir haben viel gemacht mit denen und die haben sich dann irgendwann einmal in eine sehr individuelle Richtung verabschiedet und wollten etwas sehr Signifikantes haben. Die waren dann bei mir und andere Sommeliers auch aus Kopenhagen und wollten, dass ich die Weine in eine bestimmte Richtung mache für sie. Also das waren so Themen ohne Schwefel. Ich habe dann gefragt, wieso ohne Schwefel? Dann haben sie gesagt, because it's poison. Dann gesagt,
das war übrigens Mats Kleppe, der war vor 2 Wochen bei uns in der Freundschaft, arbeitet jetzt seit einem Jahr nicht mehr im Noma, genau, und schaut seitdem richtig gesund aus.
Yeah.
Wollte es nur sagen, also der ist richtig cool. Und hat eine Woche im Ernst gearbeitet. Entschuldigung.
Sehr cool. Sehr cool. Auf jeden Fall, ich habe gesagt, dann Poison, Alkohol ist a lot more poison than SO2. Ich wollte einfach meinen Wein machen und ich wollte mir nicht von irgendwen aufdrängen lassen, dass ich den Wein so mache, wie sie glauben. Ich habe es nicht gemacht und habe dann natürlich, wir haben dann weniger verkauft dort und der Rest ist eh Geschichte und mit dieser Entwicklung von Naturwein, die im Prinzip eine großartige ist und das war sozusagen meine erste Initiation auch mit ein paar Kollegen aus Europa und wo wir versucht haben, Weine zu machen, die weggehen von dieser Mainstream-Idee, von dieser Bordeaux-Franco-zentristischen Weinwelt und individuelle Weine machen, Herkunft und Kultur sprechen zu lassen. Und das war am Anfang auch super mit den Naturweinen, nur das ging in eine Richtung, dass es immer mehr auch zu einem Stil verkommt, wo es weniger um Content geht, sondern wieder nur um sozusagen Fassade, wo eben genau solche Dinge dann passieren, wo Trauben viel zu früh geerntet werden, um dann niedrige pH-Werte zu faken, um irgendeinen Jura-Charakter darzustellen. Oder Rotweine gemacht werden, die hauptsächlich frisch und noch frischer sein müssen. Es gibt, ich wurde mir jetzt zugetragen, Händler in Wien, die meine Weine nicht mehr kaufen, weil sie zu fett sind. Und dachte, okay, das ist interessant, so, also, was es nicht alles gibt. Aber fair enough, wenn Sie das meinen, ist okay. Ich glaube halt auch, dass es qualitative
Parameter gibt. Dann gibt es mehr für uns.
Genau. Qualitative Parameter gibt, in denen man sich bewegen kann und da drin ist vieles möglich. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass diese Naturweingeschichte mehr und mehr zu einem stilistischen Einerlei verkommen ist und das, ich bin mir sehr wohl bewusst, was ich da jetzt sage, mache ich mir nicht viel Freunde damit, aber ich finde es eben schade, dass es dann nur mehr Stil ist. Oftmals, nicht nur, es gibt auch großartige Produzenten, wohlgemerkt, die sich die meisten davon in die Richtung entwickeln, die immer klarer und präziser wird. Mhm. Aber sozusagen, dass man nur um gewissen äußeren Erscheinungsformen zu genügen etwas macht, finde ich, hat nichts mehr mit authentischem
Wein. Das schmeckt dann nämlich auch wieder sehr uniform.
It's a drink, genau. Das ist, glaube ich, das, was du auch gemeint hast mit dieser Gerbstoffdiskussion.
Genau, ja.
Und ich finde es dann schade, dass das so ist. Und at least, also zumindest ist es nicht mein Cup of Tea.
Und das auch ist noch Wein.
Aber das ist ein unglaublich schöner Barolo. Leck.
Oh, mega.
Super. Immer. Das ist eigentlich immer eine Bank großartiger Wein. großartige Finesse.
Ich finde das Etikett auch mega nice.
Mega, oder?
Und richtig, richtig bösartig kann man ja sagen, man kann mit zwei Namen eigentlich ganz Piemont platt machen. Mascarella und Conterno.
Ja, da gibt es schon
gibt's ja, sicher. Aber was der,
Lustige ist halt, die Auswahl des Flex-Dings.
Das Lustige ist halt, dass Giacomo Mascarello, also Pepe Mascarello und Bartolo Mascarello, die ja familiär nichts miteinander zu tun haben, aber beide ganz arge Traditionalisten sind. Und dann gibt es dann Aldo Conterno und Giacomo Conterno.
Die heutigen, also Roberto sind. Und die anderen, die sind Cousins. Die
ja,
sind
genau, die sind verwandt, aber auch Ultra-Traditionalisten. Und das ist schon so ein bisschen, würde ich sagen, schon Speerspitze. Ich meine,
ja,
natürlich gibt es Giacosa, was ich auch liebe.
Und Rinaldi, ist das nicht krass?
Ja, Rinaldi ist super krass, aber Rinaldi gibt es ja gar nichts.
Ja, damit
das darf man ja alle. Gar nicht sagen, dann interessieren sich noch mehr Leute dafür und dann kriegen wir überhaupt nichts
mehr. Ich meine Ronaldo, meine ich.
Ronaldo. Genau.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Rinaldi. Giuseppe Rinaldi ist eines der Weingüter in Barolo, einer Weinregion im Piemont in Norditalien. Es wurde im späten 19. Jahrhundert von Giuseppe Rinaldi gegründet und wird nach mehreren Generationen heute von Carlotta und Marta Rinaldi geführt. Bekannt sind sie besonders für ihre Barolos, die zu den besten der Region gehören. Barolo ist aber keine Rebsorte, obwohl das viele denken, ich eigentlich auch lol, sondern wird ausschließlich aus der Rebsorte Nebbiolo gemacht. Aha, wieder was gelernt. Mit ihrer langen Tradition der Handarbeit greifen die Rinaldis nur zu natürlichen Methoden in Anbau und in der Weinherstellung und erzeugen damit Weine von höchster Qualität und Terroir-Ausdruck, die für ihre Eleganz, Tiefe und Komplexität bekannt sind.
Die sind übrigens verwandt, die Bartolo Mascarellos und die Rinaldis sind, sie sind der Pepe Rinaldi, war der Cousin von der Maria Teresa. Mascarello, und die wohnen ja quasi ein paar Häuser in Barolo. Ach, und was sie noch ein, und das fand ich so super, und dafür war der alte Bartolo bekannt mit No Barrique, No Berlusconi. Und das waren stramme Sozialisten. Und das finde ich super. Die Marta macht ja so eine Verkostungsserie, das heißt Vini Corsari im Schloss von Barolo. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Ich war einmal eingeladen, war eine super Veranstaltung. Und der Titel kommt von Pier Paolo Pasolini. Der hat seine Scritti Corsari, seine Freibeuterschriften, war so ein bisschen sein literarisches Manifest. Und den verehre ich sehr, auch den Pier Paolo Pasolini für sein künstlerisches Werk. Und ich finde es dann schön, wenn man in seiner eigenen Branche dann so Dinge wiederfindet. Und ich finde, egal ob ich es gutiere oder nicht, aber ich finde, wenn Menschen versuchen, ihren Weg gerade zu gehen, finde ich das immer spannender.
Deshalb brauchen wir auch unbedingt Feline bei uns.
Wen?
Feline Dinger.
Okay, Jens.
Was? Die ja hervorragende Weine im Piemont keltert. Hashtag Rinaldi.
Die kann er gerne mal kommen.
Ja. Ja. Das ist eine Süße da, die niemals.
Aber trinkst du dann lieber Piemont oder Burgund?
Ab, das kann man überhaupt nicht. Also
Tagesverfassung.
Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich für die. Man, dieser Burgund-Hype, der im Moment passiert, ist super. Aber ich habe mich da jetzt ein bisschen verloren oder verabschiedet davon, weil ich finde, dass ganz viele Weine am Markt kommen, die sozusagen so sehr hübsche Burgunderweine darstellen, aber nicht meine Burgunderwelt ist. Ich finde es auch traurig, dass man einfach genauso dieser Dinge nicht mehr habhaft wird, die wirklich gut sind, weil so wahnsinnig vergriffen sind und so absurd teuer werden. Aber das ist die Welt, in der wir leben, leider. Es ist so. Und die Burgunderweine, die ich gern trinke, die kann man nicht mehr leisten. Oder gibt es nicht mehr. Ein paar habe ich noch im Keller und ein paar von dem habe ich noch im Keller, also von den Piemontesern. Ich würde nicht sagen, das eine oder das andere ist beides großartig. Blaufränkisch trinke ich eigentlich fast am liebsten, muss ich sagen. Und das ist einmal ein ganz klar darzustellen.
Wenn du schon mal eine Folge gehört hättest, hättest du es nicht gesagt, weil dann würdest du mir nachsprechen. Ne? Aber
ich kenne dich und ich weiß,
das ist dass tatsächlich
du,
so, ja.
Du hast es nicht, das nicht, du trägst es nicht nur sozusagen auf den Lippen und am Gaumen, sondern auch am Körper.
Blaufränkisch ist das Beste.
Ja, überall hier ist es. Ja,
deshalb letzter Wein Blaufränkisch. Wieder vom Weingut Moritz. Kann man Weingut sagen? Habt ihr das jetzt alle Traum selber? Ist das?
Naja, es ist so, also Also ist so. Wir haben, als wir begonnen haben, 2001 den ersten Wein zu machen, war alles gekaufte Trauben. Das heißt, ich habe ein paar Produzenten gefunden, die dann nach bestimmten Kriterien die Trauben produziert haben. Wir haben das geerntet, wir haben das selber verarbeitet. Das waren 100% gekaufte Trauben, wie gesagt. Heute ist es so, dass wir im Laufe der Jahre Weingärten gekauft haben und wir produzieren in etwa 98% der Trauben selbst.
So arg ist das
98.
Jetzt. Ja, oder vielleicht sind es nur 97, mache ich es mal. Wir
kaufen. Aber auf jeden Fall ist es jetzt. Also es ist bei Weitem keine große
Schon lange, mehr, ja. Sondern schon lange.
Aber woher kommen die 3% dann?
Naja, das ist jetzt eine Schätzmenge zugegeben. Also es ist so, dass wir einfach nur ein paar Dinge zukaufen aus Experimentiergründen und um Nachschau zu halten und so weiter. Okay. Wir machen das schon noch, aber im Grunde genommen ist der Großteil mit überwiegender Anteil, also weit über 90% ist Eigenproduktion. Hier bei dem Wein, das kommt aus Zagersdorf und ist die Riede Gritschi. Zagersdorf, man sieht es am Etikett, ist ja eine zweisprachige Gemeinde, also ist eine sogenannte kroatische Gemeinde. Es gibt die Burgenland, die kroatische Minderheit. Deshalb steht nicht nur Zagersdorf am Etikett, sondern auch Zagersdorf. Und Gritschi heißt so wie Kreuz und das ist eine Riede und das sind zwei Weingärten, die sehr alt sind. Und wir haben dann beginnend mit 2011 diese Lage immer separat vinifiziert und nie auf den Markt gebracht. Jagini kam auf den Markt, das ist eine Kooperation mit dem Hannes Schuster. Mhm. Wir haben dort 3,5 Hektar Weingärten gemeinsam, die wir gemeinsam bearbeiten und die uns gemeinsam gepachtet und gekauft. Und diesen Gritschi haben wir zur Seite gelassen und gewartet. Und ich habe letztes Jahr erstmalig den 2012er released, gemeinsam mit den ersten drei Lagen aus Lutzmersburg.
Aber der war dann schon in der Flasche gefüllt?
Oder? Der wurde gefüllt 2016. Mhm. Ich habe es, so wie wir auch andere Lagen im Keller noch liegen haben, die wir nie herausgaben. Und jetzt mit den ersten abfüllen und auch darstellen dieser Lutzmersburger Lagen, haben wir sozusagen gemeinsam ein paar andere Lagen auch hervorgebracht, also auf den Markt gebracht.
Und warum hast du den dann 2016 abgefüllt? Wie kam es dazu, dass du dann dachtest, jetzt fülle ich den ab? Hast du den?
Wieder eine kluge Frage, wenn ich das sagen darf. Weil wir.
Heute, aber gut.
Ja, zumindest Wasser, bitte. Also mindestens, wenn nicht noch mehr. Weil das ein sehr spezielles Terroir in Zagersdorf ist. Das ist schwerer Ton mit einem hohen Kalkanteil. Und wir kamen drauf, dass wir zum Beispiel den Jahrgang 2011 viel zu früh gefüllt haben, dass es sehr massiver Jahrgang war und dann auf den Markt gebracht haben und es ging sehr stark in die Reduktion und hat dann sozusagen die Aromatik in der Richtung verändert, die uns nicht gefiel. Ja, wir haben den Wein dann vom Markt genommen, aufgehört zu verkaufen, den wir jetzt wieder sozusagen in ein Review wiederbringen, den Elfer, weil er jetzt wirklich super ist. Und haben dann nächsten Jahr 2012 erst nach über 4 Jahren abgefüllt, weil wir der Meinung waren, dass über Flaschenreife geht es viel langsamer, über Fassreife haben wir viel bessere Kontrolle darüber, wie sich der Wein entwickelt. Also dem Boden geschuldet, der Situation geschuldet, dass wir die Weine sehr lange im Fass behielten. Okay. Und das ist sozusagen quasi der fachliche Hintergrund. Und tatsächlich tat es dem Wein sehr gut. Und nicht nur, dass wir es erst nach 4 Jahren gefüllt haben, sondern jetzt den Gritschi eigentlich erst nach 6 weiteren Jahren gebracht haben. Gibt es in kleiner Auflage. Ich finde, das ist ein außerordentlicher Beleg vom Blaufränkisch, wie er sein kann, von einem bestimmten Ort.
Ja. Ich habe das zweimal bis jetzt gehabt und es war zweimal müder.
Mhm.
Ich finde das halt unglaublich vital, frisch, super jugendlich.
Müder war es davor, die letzten Male.
Mhm. Das ist interessant, weil ich glaube, das Wein dann, also ist immer der Kontext, der den Wein darstellt.
Vielleicht, ja. Vielleicht
passt jetzt das haben halt wir 2012 ein Barolo daneben gehabt. Ich finde, das ist ja die. Zagersdorf ist die Lage, die sozusagen die Weine hervorbringt, die am meisten so an, wenn man will, an Nebbiolo denken lassen. Weil die Böden einfach sehr gerbstoffreiche Weine bringen. weil die Struktur und die Aromatik der Weine ein bisschen an diese Idee von Wein erinnert. Und in dem Fall sind es zwei 2012er. Und es ist schon so, dass der 2012er Gritsche, weil du sagst müde, aromatisch der frischere Wein ist im Vergleich. Genau. Aber da muss man halt auch sagen, wenn ich jetzt dann 6 Jahre jüngeren Wein zum Beispiel daneben stehen habe, dann wirkt es anders vielleicht. Also man muss sich auf das einlassen. Auch.
Ist ein bisschen so ätherischer.
Würzig ist das, finde ich.
Mega Würze hat das, ja. Viel Flieder, Veilchen auch.
Genau, Veilchen ganz stark, so blaue Blüten. Ja.
Wow. Super Wein. Mir hat das halt extrem irritiert, weil du immer geredet hast, also solange uns kennen. Und ich glaube, auf den ersten Etiketten stand auch noch Plateau Lutzmannsburg. Mhm,
der erste 2001, ja.
Und du hast immer erklärt, man braucht keine Lagen, weil das Plateau an sich so homogen ist und das steht da für sich. Und Lagen sind bei Weitem nicht so wichtig wie das Alter der Rebstöcke. Das war ja so ein bisschen auch das Thema mit Lutzmannsburg, alte Reben. Und dann auf einmal gibt es jetzt Lagen.
Mir genau. Hat das ein bisschen... Nein, es stimmt in etwa, wie du es jetzt dargestellt hast, nicht ganz, wenn ich das korrigieren darf. Ja, es stimmt, dass ich immer wieder gesagt habe, was wir versuchen, ist sozusagen die Summe des Berges einzuholen. Und am Ende des Tages ist Lutzmannsburg ein Neckenmarkt mit dem Zusatz alte Reben ja nichts anderes gewesen als eine Village-Füllung im Versuch.
Village-Füll.
Dorflagenfüllung.
Ja.
Billiger als andere.
Ja, ja, es ist ja.
Also,
ich sag's ja noch.
Auf jeden Fall haben wir versucht, dann den Charakter dieses Ortes einzufangen. Und weil natürlich auch die Flächen eher klein waren und weil wir haben von Anfang an ganz viele in Neckmarkt und in Lutzmannsburg und auch da in Zagelsdorf ganz viele Einzellagen separat geerntet, vinifiziert, ausgebaut und manche davon auch gefüllt, wie den, nie auf den Markt gebracht. Bei denen, die wir nicht gefüllt haben, führte das dann zu den unterschiedlichen Weinen. Blaufränkisch Burgenland, Reserve oder die alten Rebenfüllungen. Das heißt, die sind dann aufgegangen in diesen Weinen. Aber wir hatten sie ein Jahr oder 2 Jahre lang separat im Keller, weil wir sozusagen lernen wollten. Und weil wir auch gesehen haben, dass diese Lagen so unterschiedlich sind, also extreme Unterschiede aufbereiten, extrem unterschiedliche Charaktere aufzeigen, war uns schon bewusst, was für Potenzial dahinter schlummert. Nur dachte ich und war überzeugt von Anfang an, und ich stehe noch immer dazu, dass es aus verschiedenen Gründen sinnvoll war, diese Lagen damals nicht zu bringen, weil wir sehr stark international tätig waren. Auch in Österreich war es schwierig. Mir war ganz klar, dass wir die Leute sowieso überfordern mit dem, was wir machen. Und die Botschaft war zuerst blaufränkisch. Und dann gab es das Dorf. Und die nächsten Schritte waren Schritte, die zu tun waren. Und die gleichgegangen vielleicht noch schwieriger gewesen wären, aufgenommen zu werden vom Publikum. Und deshalb haben wir so Schritt für Schritt gemacht. Das heißt, die Auseinandersetzung war immer da. Es ist noch immer das Commitment da. Für mich ist Lutzmannsburg noch immer die alten Reben der beste Wein. Das ist sozusagen mein Take, meine Idee, meine Komposition zu dieser Fläche. Aus verschiedenen Lagen, aus den ältesten und besten Lagen mache ich einen Wein. Die 3 Einzellagen, die wir jetzt gemacht haben, sind 3 ganz klare Darstellungen eines bestimmten Ortes. Das ist sozusagen diesen Terroir-Gedanken noch weiter gedacht. Das Spannende ist, wir wissen heute viel mehr zu den Lagen, und eine Lage abzufüllen heißt auch, dass diese Lage fähig sein muss, etwas Außergewöhnliches zu erzählen. Deshalb wäre es ja fahrlässig gewesen, von Anfang an Lagen zu machen, weil wir es nicht gekannt haben. Das heißt, das war eine Feldforschung über viele, viele Jahre, also wenn du willst, über fast 20 Jahre, die wir gehen wollten und mussten, und die sinnvoll mir erschienen zuletzt und letztlich auch jetzt zu dem Resultat geführt haben, dass wir Lagenweine abgefüllt haben.
So ein bisschen vergleichbar, was sich auch schon wieder gerade ändert, wie bei den Tement. Ein Zierig ist halt eine Rieseneinzellage, bestehend aus so und so viel Parzellen oder kleineren Parzellen, die auch manchmal einzeln ausgebaut werden. Ist das vielleicht so?
Es ist das ist immer wieder. Ich glaube, das ist nichts anderes als Ausdruck der Passion eines Produzenten im Umgang mit seinem Material, das er hat, mit seinen Böden und seinen Lagen, das er hat. Ja. Es gibt in der Welt ganz viele Beispiele dafür, wo es das eine und das andere Lager gibt. Du hast den Jean-Louis Schafe erwähnt. Die machen sozusagen ihre Komposition über den Hermitageberg. Aber was der Hermitage in Syrah in der internationalen Darstellung ist, was anderes als Blaufränkisch aus dem Burgenland. Das muss man schon bedenken auch. Und das war schon ein Prozess und ein Weg, den Menschen das näher näher zu bringen. Die haben natürlich mit ihrer Cuvée Catelan auch sozusagen quasi Lagen oder was auch immer abgefüllt. Ich glaube, damit haben sie aufgehört. Im Piemont gibt es ähnliche Entwicklungen, wo es eben die Traditionalisten gibt, die nur einen Barolo machen. Maria Teresa Mascarello oder Bartolo Mascarello. Ja. Rinaldi ist ein bisschen in der middle between. Die machen einmal so, einmal so. Und dann gibt es Leute wie Giacomo Conterno hat zwei Weine gemacht, mittlerweile macht er eigentlich drei oder vier Lagen Weine und ist jetzt nach Gattinara gegangen. Also am Ende des Tages, glaube ich, ist es nichts anderes als die Darstellung dessen, was Faszination heißt. Faszination des Winzers, sozusagen über sein Gebiet zu improvisieren und sich zu entwickeln und das darzustellen. Und es ist auch so, und das ist meine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, nachdem, und ich hatte echt Bammel. Es war nicht so, dass ich das jetzt leichtfertig gemacht habe. Ich meine, wir haben uns ein bisschen Zeit genommen, quasi 20 Jahre, um das herauszubringen. Also ist ja nicht so easy, war es dann auch nicht. Aber ich hatte echt Bammel, weil man dachte, ich weiß nicht, ob das nicht zu früh ist. Aber die Reaktion von meinen Kunden war so unfassbar. Also es war so großartig. Und ich kann mich an den Lance Foyster, unser englischer Händler, der viel mit Burgund und so weiter arbeitet, das ist großartig, das wollen wir sehen, das ist eine tolle Entwicklung. Also ich war echt heilfroh, dass das so aufgenommen wurde. Und ich habe richtig Freude damit. Und das Jahr zu, ich meine, wir haben ja jetzt zwischenzeitlich schon von diesen Lagenweinen, wir haben 20 jetzt, das kommt jetzt im April, die neuen Weine. Und wir haben natürlich 21 im Keller und 22 im Keller. Und das ist große Faszination.
Ich weiß nicht, ob wir heute den Flaschenrekord gebrochen haben, aber es sieht auf jeden
Fall. Ich glaube auch den Längenrekord.
Es sieht auf jeden Fall, ja, das sowieso. Es sieht auf jeden Fall sehr gut aus hier.
Aber ich habe es nicht anders erwartet. Ich habe extra heute keinen zweiten eingeladen, weil ich wusste, wenn wir den Herrn Sir heute hier haben, wird es lang. Und es muss auch lang sein, weil es ist viel Geschichte. Es ist blaufränkisch, es ist unter anderem auch mein Thema.
Ja, unter anderem, ja.
Und was super interessant ist, ist generell dieses pannonische Thema, was ich super finde, dass eben keine politische Grenzen wirken sich auf keinen Fall über den Geschmack des Weins aus und auch über das Terroir. Und das sind halt landschaftliche Grenzen und das ist ein super Thema.
Wir sind ja hier jetzt bei der letzten Flasche, das heißt, es wäre jetzt der Zeitpunkt für deine Fragen. Du hast ja noch keine Folge gehört, aber immer am Ende der Folge stellt der Gast noch eine Frage an Willi und mich. Ich weiß nicht, ob du eine dabei hast oder nicht. Oder ob du spontan eine hast.
Eine Frage habe ich dir schon gestellt, Kali, nach dem deines Friseurs.
Friseur, ja, das regeln wir gleich.
viele Fragen. Also, wie kamst du? Ich meine, war es jetzt nur sozusagen eines guten Gespanns geschuldet, dass du jetzt eingewilligt hast, Curly, mit dem Willi so einen Podcast zu machen? Oder ich denke, dass du, zumindest kommt es, wird mir erzählt und stellt sich auch so dar, immer sozusagen, du bist der Faktor, der sozusagen Greenhorn, ja. Das da sein anderer. Aber ich habe schon den Eindruck, dass dich das Thema mehr und mehr einfängt, oder, wenn ich dir zuhöre. So greenhornig bist du nicht, wie du dich darstellst, oder?
Ja, also ich lerne auf jeden Fall natürlich immer was dazu und man nimmt auf jeden Fall immer bei jeder Flasche auch irgendwie was mit, so was man dann auch wieder auf andere Flaschen projizieren kann. Aber ich bin schon noch ziemlich Greenhorn-mäßig, weil das einfach so ein weites Feld ist, dass ich mir dann auch nicht immer alles merken kann, weil es zu viel auf einmal ist so. Aber es gibt natürlich schon ein paar Regionen, wo ich mich jetzt auf jeden Fall besser auskenne wie vor einem Jahr und auch mittlerweile weiß, was mir wahrscheinlich schmeckt und was wahrscheinlich nicht so. Das ist schon mal der größte Vorteil. Aber das finde ich halt auch so mit das Spannendste an dem ganzen Weinthema, dass es einfach so groß ist, dass man auch gar keine Angst oder so haben muss, da irgendwann am Ende anzukommen gefühlt. Weil ich könnte jetzt Willi bestimmt auch irgendwelche Weine aus der neuen Welt oder so hinstellen, wo er vielleicht so denken würde, boah, was ist jetzt so, keine Ahnung. Also okay, wahrscheinlich nicht.
Glaube ich nicht.
Ich weiß wahrscheinlich nicht. Aber ich meine einfach so generell, ich glaube, das, was mir so Spaß macht, ist, dass es einfach nicht endlich ist. Weil man ja manchmal auch so ein bisschen Angst hat, so, irgendwann wird es dann langweilig. Aber ich glaube, bei Wein eben nicht. Und auch allein, dass jeder Jahrgang schon so anders schmecken kann, finde ich halt irgendwie eine spannende Sache. Und ja, ich habe meine Liebe zum Kabi entdeckt. Das ist auf jeden Fall schon der größte Win in der Sache. Ja,
auch schon generell zum Wein. Ich muss schon sagen, Chapeau und toll, was du da immer mitmachst, so, nicht?
Ja, ey, es ist ja auch krass, was ich da alles trinken darf, jede in den verschiedensten Folgen. Ich glaube, die wenigsten Wein-Greenhorns kommen in den Genuss, so nice Weine trinken zu dürfen. So. Aber im Endeffekt war es so, ich war ein paar Mal essen und Steffen Gottwald hat mir ein paar Weine hingestellt und dann dachte ich mir so, wow, krass, das, so kann das auch schmecken. Und dann war ich relativ schnell angefixt. Mhm. Aber das war auch süß, was mich angefixt hat, muss ich zugeben.
Du, ich vergleiche gerne, Wein ist für mich ist Wein ein Produkt, das einen sehr subjektiven und sensiblen Zugang erfordert. Und das ist ähnlich wie Musik, finde ich. Also, ja, das entzieht sich prinzipiell an einer Beschreibung und wenn, ist es nur der Versuch einer Annäherung, die mehr oder weniger stümperhaft sein kann. Also du musst in der Lage sein, sozusagen ein Wort führen zu können und das hinzuschreiben, das wirklich, du musst schreiben können, um das machen zu können. Und ich finde, da ist gerade in diesem sehr subjektiven und sensiblen Zugang, es sind viele Parallelen zur Musik für mich erkennbar. Voll. Also ich finde es auch immer schön, wenn meine Weine mit Musik verglichen werden. Irgendwer hat einmal davon berichtet, dass uns das sehr blaufränkisch ihn erinnert an diesen, an diese very limpid, sehr, sehr klare Art und Weise, wie ein Pianist an seine Interpretation von Johann Sebastian Bach darstellt. Und siehst du das auch so, oder?
Ja, voll. Also ich finde ja auch, Wein machen ist ja auch eine Kunst, also eine Kunstform irgendwie. Und Kunst kann man ja generell nie wirklich, meiner Meinung nach, bewerten. Ist immer schwierig, klar. Man versucht es immer, die einzuordnen und so. Mhm. Aber es gibt da halt kein richtig oder falsch, außer der Wein hat Kork. aber ich meine so generell, glaube ich schon, dass es da viele Parallelen gibt, auch wie du sagst, dass das halt jeder nimmt es auch anders wahr und ich glaube auch, was wir vorhin auch kurz hatten, auch die Umgebung und der Zeitpunkt und so spielt einfach da auch eine große Rolle, wie man, ob der Wein heute gut schmeckt oder sehr gut oder geht so. Und es ist ja bei Songs auch so, der passende Moment kann aus einem Song einen Übersong machen.
Sensibler, subjektiver Zugang, ja, je nachdem.
Und das ist auch cool, dass du halt so verschiedene Möglichkeiten hast. Schwere Weine, leichte Weine, süße Weine, trockene Weine.
Kapi.
Ja, voll. Wie bei der Musik ja auch so. Du kannst dir irgendwie Johann Sebastian Bach oder du kannst dir Ligeti oder du kannst dir Motorhead reinpfeifen. Und ich finde halt diese große Bandbreite macht das Ganze einfach spannend.
Ligeti übrigens ein Bannoni, ja. Der,
echt?
Space Odyssey und so.
Ne? Ja, Ligeti, bester Mann, richtig krass.
Ligeti ein Bannoni, ja.
Krass. Wenn noch ein Bannoni war der George Sebastian. Den hast du heute mal kurz erwähnt. Und ich möchte diese drei Zeilen noch kurz vorlesen, weil das ist so super. Er schreibt über den Blaufränkisch, du hast ein bisschen was schon vorher erwähnt. Er ist dunkel und gewichtig. Er vereint alle guten Eigenschaften dieser machtvollen Rotweine, die eine besondere Pflege brauchen. Schwierig und widerspruchsvoll ist der Most dieses Weins. Und er gedeiht nur, wenn der Hauer mit der Sorgfalt nicht knausert. Der Weinhauer. Man rühmt die Rotweine Frankreichs besonders aus der Gegend des Rhonetals und der Gironde, also Bordeaux. Doch der Blaufränkische aus Lutzmannsburg ist den großen Franzosen gleichwertig.
Ich habe ihn ernannt zum Wein meiner späten Tage.
Ist der letzte Satz. Das ist schon echt cool.
Sehr cool, ja.
Und von wem war das?
George Sebastian, auch ein George, so wie der Liga, der auch ein George ist. Ein Ungaro-Austro-Schriftsteller, der dann auch später Präsident des Pen-Clubs war in Wien und so. Und ein echter Wino war. Und der Texte über Wein geschrieben hat, über die ich mal stolperte, die wirklich außerordentlich sind. Der konnte schreiben. Der war sozusagen, er hat über Wein geschrieben, lang bevor es schon noch die Bezeichnung Weinjournalist gab. Und das finde ich dann außerordentlich, wenn sozusagen ein begabter Schreiber, ein versierter Schreiber über Wein schreibt, das ist dann besonders schön. Also das.
Wer schreibt eigentlich deine Texte?
Zum Teil schreibe ich sie selber.
Sind sehr, sehr gut. Sehr.
Ja. Zum Teil habe ich gute Freunde, respektive einen guten Freund, der dann immer wieder drüber schaut.
Elektro. Wäre super, wenn der Maurer und der Schäuber irgendwann einmal über Wein schreiben würden, würde mich freuen.
Zum Beispiel, ja. Aber ich finde ja, das ist meine Frage jetzt an dich, Willi. Also mir lag so was Suffisantes auf den Lippen, so quasi, wann wirst du deine Entwicklungshilfe in Berlin beenden und wieder nach Österreich zurückkommen? Aber das frage ich dich nicht, weil das ja vermessen wäre, weil das Berlin braucht keine Entwicklungshilfe. Aber wir haben ja gerade vorhin über die Österreicher in Berlin gesprochen, über den Oswald Wiener und über den Herrn Würtle und über dann später sozusagen, und ich finde diese Zeichnung von Würtle in der Freundschaft, wie gesagt, wunderbar, diese Geschichte. Und die jetzt im Moment halt ihre aktuelle Ausprägung in der Freundschaft haben. Also ein sehr spezieller Ort, der eben dieses Österreichische ein wenig auch darstellen. Aber ich finde es daneben auch bemerkenswert, wie ihr Wein darstellt und mit welcher Konsequenz und qualitativen Performance ihr das macht. Deshalb ist meine Frage wirklich in die Richtung, wie geht's weiter? Was ist der Next Step? Nicht, dass ich das aufhören soll, ganz im Gegenteil, das soll hoffentlich noch ganz, ganz lange laufen, aber sozusagen der Shelley und du, wie ihr das macht, ist großartig. Wir haben sehr wenig, wir haben ein echtes Sommelier-Manko qualitativ, weil wir bestimmte Weine nicht so dargestellt sehen in Österreich und anderswo, wie wir es wollen. Schreiben, Sommelier, Gastrounternehmer, wo geht's hin? Winzer?
Also ich sehe das erstmal tatsächlich in Berlin als Geschenk, dass der Shelley und ich uns gefunden haben und das Projekt vor 4 Jahren gemeinsam mit dem Stefan und dem Moritz so darstellen konnten und dass tatsächlich Leute kommen und sogar sehr viel, wie man gestern auch gesehen hat. Also das ist schon immer voll und super. Und ich bin froh, dass Leute unserer Leidenschaft folgen, weil was wir nicht machen, ähnlich wie du, keine Weine produzierst. Du könntest es, ja. Du könntest ja ganz einfach Weine produzieren, die dem Markt gefallen. Das ist ja das Easieste. Und ich könnte auch ganz einfach Weine gefallen, die automatisch dem Markt, Weine kaufen, die dem Markt gefallen. Aber das ist ja nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, Weine zu verkaufen, die ich selber gerne trinke und das dem Gast zu erklären. Und das gelingt unglaublich gut. Und das schätze ich schon irgendwie fast als Geschenk oder als Privileg. Noch dazu funktioniert die Partnerschaft unglaublich gut mit Johannes und mit dem anderen beiden. Und deshalb ist ehrlich gesagt mein Ziel, das langfristig auszubauen. Vielleicht gibt es noch, es gibt ja jetzt den Podcast mit Curly.
Hallo.
Mein Schatzi, hallo. Und den anderen, die dahinter stehen und jeden Tag da arbeiten und schneiden und fotografieren und alles Mögliche machen, was großartig ist. Aber Ziel ist es ist ja eh alles immer schneller und komisch und da 2 Jahre hier und dann verkaufen wir für 17 Milliarden irgendeinen komischen Club, den es gar nicht gibt im Internet für irgendwas. Das interessiert mich nicht. Ich will eigentlich langfristige Gastronomie etablieren. Ja. Wo du hingehst in ein Wirtshaus, der Wirt ist da, du wirst unterhalten, du bekommst das, was du willst in bester Unterhaltung und in bester Qualität. Großes Vorbild vielleicht. Nicht in dem, was ich mache, mein, aber langfristig Charles Schumann vielleicht in München, wenn du halt drinstehst bis zur Pension und du das schaffst, ohne dass du dich ruinierst, weil wir sind schon an einem Punkt, wo es auch wirklich auf die Knochen geht, so, also ist schon hart alles, aber das ist es und nicht irgendwie so Schall und Rauch für 3 Jahre und dann bist du der Geilste oder sonst irgendwie oder 10 Jahre, sondern ich möchte das schon irgendwie langfristig durchziehen. Und es gibt ja auch immer Neues im Wein und Neues in der Branche und dann auch sich jung zu halten, jung zu bleiben, neue Sachen zu probieren, erkennen, ist das gut, ist das nicht gut, hat das Wert, hat das keinen Wert. Und das ist das Ziel eigentlich.
In der Tat habe ich das jetzt ein bisschen auch so nachvollziehen können über die Jahre. Wir kennen uns schon eine Zeit lang, dass du von einer sehr lustigen und bunten Feiersituationsstimmung in der Bar doch zu sehr klaren und fokussierten Unternehmer mit derselben Qualität an Weinenthusiasmus dich entwickelt hast, wenn ich das so sagen darf, zumindest von außen betrachtet. Und wir freuen uns sehr, dass du in Berlin bleibst und Das magst du voll, würde ich gerne auch wieder in Österreich zurückkehren.
Das kann man ja nie sagen. Ich wollte auch nie nach Berlin und bin jetzt seit 11 Jahren hier. Kann man nicht sagen, aber gibt es eigentlich keine.
Aber eine zweite Frage, sei mir noch gestattet,
ja,
das mir wichtig ist jetzt, wenn ich dich ersuchen darf, um deine persönliche Betrachtung dieses jetzt gerade in Diskussion und Schwebe stehenden DRC-Burgenland-Themas. Mhm. Wie würdest du das auflösen? Was würdest du als sinnvoll erachten?
Puh, gute Frage. Ich finde das Thema an und für sich gut, also nicht nur die Idee dahinter, sondern den Namen DRC Burgenland, weil das jetzt, finde ich, viel zu, wie ich zuerst gesagt habe, klein, irgendwie, bla bla. Aber es ist ja eigentlich nicht so schwer. Man muss sie auch nicht irgendwie jetzt reduzieren an den Rebsorten oder an Stilistiken. Wichtig ist, dass die Leute in einem qualitativ nachhaltigen Ding gleich denken. Und dass diese ganze, von mir aus, Eis-Gletscher-Bonbon-Reinzuchthefe-Geschichte irgendwie ein bisschen weggeht und jeder sich einmal nachdenkt darüber, wie mache ich Wein nachhaltig und länger, auf längere Sicht hin und qualitativ hochwertiger. Und ich glaube, dann kann man sich das schon ausmachen. Und so wie es jetzt ist, die DRC-Geschichte im Burgenland, finde ich, ist unglaublich schwierig. So. Du weißt ja, mein Herz pocht für den Eisenberg.
Ja,
und wenn auf einem Wein aus Güssing Eisenberg draufsteht, dann stellen sie bei mir die Nackenhaare ganz einfach auf.
Das, ja, das ist die Überlegung. Deshalb
kann ja passieren. Also ich verstehe das schon, dass das irgendwie ein Verkaufstouch oder sonst irgendwas hat, aber dann ist man lieber, man nimmt ein Burgenland DRC und unterscheidet dann so, wie du richtig sagst, in geografischen oder Gemeindegeschichten. Aber Ortswein finde ich super. Und dann müssen die Leute halt ein bisschen nachdenken, was Ortswein ist. Und auch in Deutschland haben wir gerade diese Entwicklung, dass der Ortswein bei den Produzenten wieder einen wichtigeren Stellenwert hat. Und der Gimmeldinger wieder super ist und der Peaceporter wieder toll und wie sie alle heißen. Das muss wieder einen größeren Stellenwert bekommen.
Genau. Ich habe ein großes Faible für Ortsweine oder Villageweine oder wie man es auch immer nennen will. Also wenn ich da denke an so Sachen wie, um da irgendwo hinzugehen, das ist mir gerade eingefallen, einen Usaro Aligoté, das ist nicht unbedingt der Ortswein, aber egal, an einem ganz normalen Village aus, keine Ahnung, aus Rully, den macht zum Beispiel auch der Aubert de Villene da oben. Das ist großartig. Es gibt so großartige Weine, die sozusagen die Herkunft einfangen, ohne dass sie jetzt sozusagen den Grand Cru Jesus oder den was auch immer transportieren, sondern es sind einfach delikate Weine, ja, die das transportieren können. Und da weiß man, dass man einfach um relativ wenig Geld trotzdem viel, wenn man den richtigen Produzenten, das geht ja immer, es korreliert ja immer. Du kannst Produzenten haben, aber am Ende des Tages ist es immer der Produzent, der seine Herkunft darstellt. Mhm. Ja. Und da gibt es einfach so viele, die das in den letzten Jahren sehr intensiv verfolgt. Ob das ein Riesling aus der Pfalz ist oder ein Chardonnay aus irgendeiner unbekannteren burgundischen Herkunft. Oder vielleicht auch hier, wie zum Beispiel der eine oder andere Wein aus Jerez oder aus dem Jura oder was der Teufel woher aus Tokaj. Das sind großartige und man hat einen ganz deutlichen Bezug dafür. Und es ist ganz simpel. Du kannst es auf jedem Smartphone nachgoogeln, wo das Dorf liegt. Man hat einen Bezug dazu. Es ist leicht verständlich.
Und es ist auch leicht erhältlich für den Endverbraucher, der es mal verstehen soll.
Genau.
Weil ich glaube, die Relation gerade in Österreich und in Deutschland zwischen Ortswein und großem Gewächs oder Lagenwein in der Top-Qualität ist im Moment nicht richtig. Wir müssten eigentlich viel mehr Ortsweine verkaufen und die GGs und die super Lagenweine sollten von mir aus noch ein bisschen weniger werden, weil oft hast du den Unterschied zwischen sehr gutem Ortswein und mittelmäßigen großen Gewächs gar nicht so dargestellt. Und deswegen würde es mich freuen, von mir, beides kann von mir aus teurer werden, habe ich kein Problem. Aber dann habe ich lieber die doppelte Menge an mittelteurem Ortswein und die GGs sind dann halt wirklich sauteuer, aber schmecken dann auch sauteuer. Wie wenn es immer unterschiedlich, wie wenn du so mittelmäßige GGs hast oder mittelmäßige Lagenweine, weil kriegst halt noch einen Fünfer mehr dafür. Das bringt nichts.
Was auf jeden Fall nicht teurer wird, sondern umsonst bleibt, ist unsere Terroir und Adiletten Spotify-Playlist.
Das hat er ja schon am Anfang der Folge gesagt.
Ja, aber wir sind jetzt erst bei der Playlist. Wir müssen das nochmal wiederholen, sonst können wir es ja nicht reinmachen. Ich weiß nur noch, dass es von Bob Dylan war, der Song, den du mitgebracht
hast. Ja, ich bin so ein sehr früh sozialisierter Bob Dylan-Adept. Und der hat mich, verfolgt mich schon den Großteil meines Lebens. Und ich finde halt All Along the Watchtower auch was Persönliches, weil ich bin irgendwie aufgewachsen auch All Along the Watchtower. Wobei die Geschichte dem Song etwas anders darstellt. Da gehen zwei Menschen auf einen Wachturm, auf eine Burg zu. Aber ich bin irgendwie entlang halt eines Stacheldrahtverhaus aufgewachsen, sprichwörtlich Watchtowers mit Kalaschnikow bewährten Menschen, die das bewacht haben. Und das ist so eine persönliche Geschichte. Ich mag allerdings dann besonders gern die Jimi Hendrix-Version davon, die dann so ein ganz anderes Momentum in den Song noch hineinbringen.
Okay, das
eine Zeile davon geht: Businessman, drink my wine, Plowman, dig my earth.
Nice.
Also das Thema Wein kommt vor. Ah, allerdings krass. In ein bisschen anderen, das ist eine sehr starke Sozialkritik, die da drinnen liegt. Aber ich mag den Song wahnsinnig, ich mag Bob Dylan und auf die Frage, was immer, da gibt es tausend andere Songs, ja, immer, natürlich, aber den hätte ich jetzt.
Ja, nice, locken wir ein. Bob Dylan, Along the Watchtower.
All Along the Watchtower.
All Along the Watchtower, die Jimi Hendrix-Version. Klick, klick. Und ihr könnt der unfassbar krassen Teruan Aliletten Spotify Playlist jetzt folgen. Danke.
Die Achterbahn. Ja. Welches Wirtshaus gehen wir jetzt?
Ich folge euch blind.
Nein, darfst du auch sagen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, du hast spektakulär oder vielleicht in deiner Region oder irgendwo, wo man hin muss, wenn man vielleicht irgendwo bei dir in der Gegend ist?
Ja, da gibt es ganz Menge. Aber ich habe gerade vor dem Weg hierher, hat mich ein sehr alter Wegbegleiter und Freund angerufen, der nicht unbedingt in der Gegend ist, aber der aus der Gegend stammt, aus dem Mittelburgenland. Der Gastronom heißt Josef Sodoma. Und hat ein über die Grenzen hinaus berühmtes Wirtshaus.
Die besten Krammelknödel der Welt.
In Tulln. Und der Josef Sodoma ist ein begnadeter Restaurantgeher, Reisender. Ich war mit ihm zum ersten Mal in Biermont. Ich war mit ihm in Freiaul Anfang der 90er Jahre. Und er ist ein ganz liebenswerter Mensch, der uns hoffentlich noch lange halten bleibt und noch lange wir gemeinsam mit ihm eine Flasche Wein öffnen dürfen. Gasthaus Sodoma.
Gasthaus Sodoma.
Sodoma.
In Tulln.
In Tulln.
Let's go, würde ich sagen. Ich habe Hunger.
So wie bei den Songs gibt es noch hunderte andere, die man jetzt erwähnen könnte. Ja, wahrscheinlich.
Zum Beispiel Tulln von Voodoo Jürgens.
Wann kommt der eigentlich?
Das ist ja geil, ne?
Es gibt einen anderen Ort, den man jetzt noch einfällt, den ich vielleicht auch noch erwähnen darf, der am anderen Ende Österreichs liegt. Das ist ein familiengeführtes Hotel und die Betonung liegt auf familiengeführt, das außerordentliche Qualität anbietet, war unter anderem mehrmals das beste Wintersport-Resort in der Welt. Und,
für unsere Hörerschaft geht sich das aus, die können sich das leisten.
haben eine unfassbare Weinkarte, die unfassbar fair gepriced ist. Vergleichsweise für das, was sie anbieten.
Großartiger Sommelier, by the way.
Großartiger Sommelier. Du weißt, wovon ich spreche, das ist der Almhof Schneider in Lechamadelberg. Das ist wie ein High-End-Resort.
Almhof Schneider?
Almhof Schneider in Lechamadelberg. Großartige Menschen, die dahinter stehen.
Ich war eh den nächsten Mal in Urlaub.
Hm?
Ja, das klingt gut.
Die Nacht kriegst du um ganz lockere 2000er.
Ja. Easy, easy.
Ja.
Aber ist wirklich super.
Aber was du nicht bekommst, ist die qualitative Performance so schnell. Es gibt ganz viele Hotels und Restaurants, die viel mehr kosten, die aber eher so Fassaden aufbauen. Hier hingegen ist Content die Sache. Ja. Und das sind auch Menschen, die mich von Anfang an unterstützt haben mit dem, was ich getan habe. Und die suchen auch so Dinge, die eben nicht so oft gleich am Wegesrand zu finden sind. Da ist ein echtes Commitment für Qualität da. Und das ist außerordentlich in einer Welt wie heute. Das musst du suchen und deshalb ist es ein außerordentlicher Platz, wie ich meine.
Das hat mich überzeugt.
Ich mag es auch. Ich glaube, der Sohn ist gerade dort, oder?
Der ist dort, ja.
Die Tochter nämlich bei uns gerade noch im Praktikum.
Ja, wir schicken unsere Kinder nur in die besten Häuser.
Ja, schaut so aus.
Ja, Grüße genau. An die beiden auf jeden Fall.
Na, auf das Prost.
Tschüss.
Cheerio, vielen Dank, dass du da warst, Bruder.
Danke.
Ich danke euch.